Beratung ist hier Kerngeschäft. Also das, womit wir unser Geld verdienen. Und dementsprechend hat das natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns. Bei uns entscheidet der Kunde, wo der Berater ist.
Ja,
wenn der Kunde sagt, wir sind vor Ort, sind wir vor Ort. Weil schlussendlich, das, was wir hier als Gambit Schweiz erreichen, das erreiche nicht ich als Geschäftsführer. Das erreichen wir als Team hier zusammen, was ich persönlich auch sehr schön finde.
Grüezi und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts mit Herz und Hören Geschichten aus der Unternehmensberatung. Ich bin Nils und darf euch heute mal aus einem etwas anderen Setup begrüßen. Ich bin nämlich heute in unserem Schweizer Office in Zug und sitze hier neben Aniel, der heute seinen ersten Einsatz als neue Hostmaschine hat. Moin Aniel.
Grüezi und vielen Dank Nils. Ich freue mich wirklich, heute mal auf der anderen Seite mit dabei zu sein. Und zum Start haben wir auch schon direkt einen sehr besonderen Gast bei uns mit eingeladen. Mit uns in dem kleinen Kämmerlein sitzt Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Anil.
Erzähl mal, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
Ja, ich bin der Andreas. Ich bin seit September 21 bei der Gambit in der Schweiz als Geschäftsführer tätig.
Sehr schön. Was muss man dann davor so gemacht haben, damit man Geschäftsführer bei der Gambit in der Schweiz wird?
Was man gemacht haben muss, weiß ich nicht. Ich kann erzählen, was ich vorher gemacht habe. Wie man es hört, bin ich kein gebürtiger Schweizer. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Habe dort Elektrotechnik studiert, Fachrichtung Automatisierungstechnik. Und habe aber mein ganzes Berufsleben in der Schweiz verbracht. Ich bin im 1994 in die Schweiz gekommen und war dann zunächst bei ABB tätig in einem Bereich, der nannte sich Sales and Marketing Information Systems. Heute würde man dem CRM sagen, habe dort in einer Abteilung gearbeitet, die ein eigenentwickeltes System weltweit betrieben hat und habe dort zunächst Support gemacht, dann entsprechend Entwicklung. Bin dann über mehrere Stationen in einen Bereich gewechselt bei einer anderen Firma, der sich mit APO auseinandergesetzt hat, also Advanced Planning and Optimization. Und danach zu einem indischen ERP-Anbieter. So bin ich dann in den ganzen ERP-Bereich gekommen, habe dann die Seite gewechselt vom Anbieter zum Kunden und war dann von 2005 bis 2021 bei der Firma Cardex quasi als CIO tätig. Der offizielle Titel war Head of Corporate Organization Development and IT.
Wow. Was für ein Titel.
Ja, es war auch der längste Titel dort.
Und du musstest jedem erklären, was du da eigentlich
in
machst.
In der Geschäftsleitung, ganz genau, ja. Und während dieser ganzen Zeit habe ich neben dem ursprünglich technischen Studium auch ein betriebswirtschaftliches Nachdiplomstudium noch absolviert. Mit der Erfahrung hatte ich dann die Möglichkeit im 2021 mich mit dem Tom Pasquale zu unterhalten und wir sind dann übereingekommen, dass meine Erfahrung, die ich mitbringe, doch eigentlich optimal wäre, um den Schweizer Standort hier entsprechend weiter auszubauen und ein Stück weit auch zu professionalisieren, eben Stichwort Organisation entwickeln.
Sehr cool, Andreas. Du hast jetzt die Cardex erwähnt. Wie ist das so? Ich meine, bei der Cardex war es nicht wirklich ein Lieferant wie in einem klassischen Beratungsunternehmen, sondern eher auf einer, ich sage jetzt mal, Kundenseite, die wirklich Beratung erhält oder nutzt. Was sind so aus deiner Sicht die größten Unterschiede, jetzt wo du die Seiten gewechselt hast, sage ich jetzt mal?
Gut, es war ja ein Zurückgehen auf die Anbieterseite. Von daher war Cardex eigentlich der Ausnahmefall, dass ich dort auf der Kundenseite tätig war. Die Aufgabenstellungen sind natürlich insofern anders. Hier ist die Beratung das Kerngeschäft. Und bei Cardex gibt es ein anderes Kerngeschäft und man ist dort als IT ein interner Dienstleister und ist eigentlich primär ein Kostenfaktor. Das macht natürlich die Art und Weise, wie dort IT angeschaut wird, deutlich anders, als wenn man dann in einer Unternehmung tätig ist, wo das tatsächlich Kerngeschäft ist.
Ja, verstehe ich. Andreas, du hast erwähnt, bei den anderen Firmen war jetzt die IT eher ein Kostenfaktor. Wie schaut das denn bei der Gambit aus? Wie siehst du die Kultur bei der Gambit jetzt, sei es den Beratern gegenüber und auch der IT gegenüber?
Die Beratung ist hier Kerngeschäft. Also das, womit wir unser Geld verdienen. Und dementsprechend hat das natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns.
Und so wird es auch in der Kultur eben auch angeschaut in-house. Und das gibt natürlich eine hohe Wertschätzung für die Beratungsleistung, aber genauso natürlich auch für die unterstützenden Funktionen. Das fängt an bei den internen administrativen Funktionen wie eine Buchhaltung. Das zieht sich über unseren Verkauf. Und natürlich haben wir hier auch eine IT-Abteilung, die hat aber natürlich hier eine Unternehmung vor sich, die eine sehr viel höhere IT-Affinität hat. Und der Marcel, unser IT-Leiter, wird da jetzt vielleicht noch eine andere Meinung dazu haben, aber ich weiß nicht, ob es das immer einfacher macht, wenn Leute dann eine hohe IT-Affinität mitbringen, weil dann jeder vielleicht auch eine eigene Vorstellung hat, wie man das managen sollte. Aber er macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job und ich glaube zumindest in Bezug auf, wie man neue Systeme und neue Dinge einführen kann, tut es sich sicherlich leichter hier, als das in anderen Firmen der Fall ist.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Du hast eben davon gesprochen, dass du mit deinem Wechsel zu Cardex quasi einen Ausflug gemacht hast, auf die Kundenseite. Das war natürlich ein ziemlich langer Ausflug, wenn ich richtig gezählt habe, 16 Jahre. Also entweder grob verlaufen.
15
oder es war ein guter Ausflug. Bringt dir deine Arbeit heute was für deine Führungsarbeit oder grundsätzlich die Arbeit als Geschäftsführer hier, dass du eben diese Perspektive potenzieller Kunde von Gambit gewesen sein zu können, so lange innehattest?
Natürlich bringt das, es bringt ein sehr gutes Verständnis für die Herausforderungen, die unsere Kunden haben. Das war ja, wie du sagtest, 15,5 Jahre lang war das ja mein tägliches Brot. Und das gibt einem natürlich schon entsprechend einen Blick auf die Dinge, die man vielleicht nicht hat, wenn man eigentlich nur auf Ebene Lieferant, also IT-Dienstleister gearbeitet hat. Davon abgesehen hatte ich natürlich die Möglichkeit, in diesen 15,5 Jahren extrem viel auch zu lernen, weil auch die Funktion als solches ist in der Zeit extrem gewachsen. Also ich habe angefangen, da hatten wir etwa 20 Leute in der IT. Als ich gegangen bin, war das ein Team von 55 Leuten. Mhm. Und auch ein weltweites Team, das ich da geführt habe. Auch diese Internationalität bietet natürlich entsprechende Erfahrungen, die ich da mitnehmen kann, die ich auch hier entsprechend einbringen kann.
Mhm. Hattest du dein Team damals komplett vor Ort sitzen oder wart ihr neben der weltweiten Verteilung grundsätzlich schon remote aufgestellt?
Ja, wir waren komplett global aufgestellt. Die Cardex ist in über 24 Ländern tätig.
Ja.
Und dementsprechend hat es auch an den größeren Standorten jeweils immer IT-Leute vor Ort gehabt.
Aber jeweils dann vor Ort in den Büros?
Vor Ort in den Büros.
Okay.
Aber wir waren natürlich dann auch entsprechend auch früh schon sehr stark auf Remote ausgelegt, weil wir natürlich dann auch Teams, virtuelle Teams führen mussten, die über mehrere Standorte verteilt sind. Und das kann man nur eben entsprechend mit Tools, die ein Remote-Management ermöglichen.
Okay. Wo wir beim Thema sind, Remote, durch Corona, mit Corona, zwangsweise ja zum Trend und Standard geworden, auch bei uns, bei Gambit, wenngleich wir, glaube ich, schon ein bisschen früher umgestellt haben. Jetzt sind wir hier am Standort in der Schweiz und ich kann ja nicht so gut mit Zahlen, ich mache ja Marketing. Du hast in diesem Jahr gefühlt so 180 Millionen nochmal in die Hand genommen und hier ein neues Büro hingestellt. Was war deine Motivation? Was erhoffst du dir davon?
Wir sind in den letzten zwei Jahren ja sehr stark gewachsen in der Schweiz. Als ich zu Gambit gekommen bin, waren wir 9 Leute hier. Jetzt sind wir 28. Wir haben noch weitere Ziele, dass dieses Wachstum noch weitergeht. Und da war natürlich irgendwann der bestehende Standort einfach zu klein. Und wir haben uns natürlich dann die Frage gestellt, investieren wir in einen neuen Standort? Du hast es erwähnt, gerade im Hinblick auf Remote-Tendenzen, die es gibt. Wir sind ja hier auch an einem Standort, wo vorher eine andere Firma drin war, die aufgrund dieser Corona-Remote-Veränderung hier eben auch ein ganzes Stockwerk aufgegeben hat, in das wir dann einziehen konnten. Und
Für uns war es klar, dass wir einen Standort anbieten müssen, der für die Mitarbeiter eine Heimat bietet, ohne dass wir die Mitarbeiter zwingen, an diesen Standort zu kommen. Also wir wollen hier einen Standort anbieten, der so einen Mehrwert schafft für die Mitarbeiter. Das kann der Standort selbst sein, das können aber auch die Mitarbeiter untereinander sein, den entsprechend sozialen Austausch, dass die Mitarbeiter von sich aus an den Standort kommen möchten.
Weil sie sich mögen.
Weil sie sich mögen und einen Mehrwert davon haben, sich hier zu treffen.
Mögen ist jetzt vielleicht ein zu starkes Wort, aber wir kommen gut klar. Nein, ich meine, ich bin ja auch einer der Mitarbeiter jetzt, wenn man das so behaupten kann, der am meisten auch vom Büro profitiert, weil ich gefühlt eigentlich hier schon schlafe.
Ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Also ich glaube, für mich auch vor allem jetzt, bin ich mittlerweile in einem Jahr in der Schweiz und da war halt das Büro eigentlich genau der Anknüpfpunkt, wo ich wirklich den Umzug in die Schweiz machen habe können. Oder wäre ich jetzt in einer Firma, wo niemand im Büro wäre, wo ich alles remote gemacht hätte, hätte ich null Anknüpfpunkte zu meinen Kollegen, zu meinem Umfeld oder dass ich außerhalb von der Firma irgendjemand mal kennenlernen würde, oder? Und das hat das Büro mir definitiv geboten.
Du hast ja auch noch den Vergleich zum alten Büro. Ich glaube, es ist schon ein deutlicher Unterschied.
Ja, man kann nicht frei atmen, ja.
Das stimmt. Alles Büro.
Denkst du, es kommen mehr Leute jetzt ins Büro, da wir jetzt ein anderes, größeres Büro haben als davor?
Ganz eindeutig, ja. Also es haben sich ja so Tage herauskristallisiert, wo mehr Leute da sind. Aber wir haben quasi keinen Tag, an dem nicht mindestens 2-3 Leute im Büro sind. Mhm. Das war zur Zeit, als ich angefangen habe, war das deutlich anders. Da gab es wirklich mehrere Tage in der Woche, wo ich ganz allein im Büro saß. Jetzt kann man sagen, das war auf der einen Seite natürlich das generelle Wachstum, was wir hinter uns haben. Aber man merkt ganz eindeutig, dass die Leute sehr gerne ins Büro kommen und dass das Büro damit auch den Mehrwert, den wir damit erreichen wollen, auch bietet.
Ich meine, wir können es als Schweizer Arbeitskollegen ja auch ein bisschen mit Deutschland vergleichen, wo jetzt auch eine größere Mannschaft da ist und auch, ich sage jetzt mal, die Region und auch die Lage es erlaubt, eher ins Büro zu kommen als hier in der Schweiz. Und man merkt schon durch den Unterschied, dass es eben ein anderes Büro ist, das heißt nicht nur von der Größe, sondern auch von der Aufmachung her, macht es auch nochmal viel mehr Spaß, auch ins Büro zu kommen.
Für mich war spannend, dass einer der Kollegen, der einen etwas weiteren Arbeitsweg hat, mir kürzlich erzählt hat, dass er sogar darüber nachdenkt, hier in die Gegend zu ziehen. Also das ist ja ein besseres Kompliment, kann man ja kaum aussprechen.
Ja, definitiv. Aber würdest du dann sagen, die Gamit behält auch dann dieses Leitbild oder diese Vorgabe, kann man es ja nicht sagen, aber diese Richtlinie, dass man sagt, der Berater oder die Beraterin entscheidet selbst, wo und wie sie arbeitet?
Nein, das ist nicht richtig. Bei uns entscheidet der Kunde, wo der Berater ist.
Ja.
Wenn der Kunde sagt, wir sind vor Ort, sind wir vor Ort. Sagt der Kunde nichts oder lässt der Kunde das frei, machen wir auch keine Vorgaben, dann ist der Berater vollkommen frei zu entscheiden, wo er ist. Ja.
Das heißt aber, wenn man jetzt auch auf andere Firmen schaut, die ändern jetzt auch den Rhythmus, dass sie auch Office-Pflichten einführen, jetzt wo man sagt, 2-3 Tage mindestens im Office.
Rolle rückwärts.
Genau, alles wieder zurück auf Anfang. Die Gambit behält diesen Leitspruch, der Kunde entscheidet wo.
Ja, absolut, absolut. Ich sehe das bei meinem früheren Arbeitgeber, über den wir jetzt ja schon gesprochen haben, da gibt es genau diese Regel, maximal 2 Tage. Und dann fängt man auch an, das zu verkomplizieren. Man kann dann auch keine Tage aufsparen, die man nicht genommen hat. Also da gibt es eine immense Angst vor Homeoffice. Das haben wir auf keinen Fall. Nein, eben, wir setzen da darauf, dass wir ein Angebot machen, das eben entsprechend so attraktiv ist, dass die Leute das wahrnehmen. Und wenn das mal nicht mehr der Fall wäre, dann müssen wir uns ja fragen, funktioniert es trotzdem? Und müssen wir allenfalls an dem Angebot was ändern? Wir sehen es ja auch, wir haben Mitarbeiter, die in Basel wohnen, die 100% Homeoffice machen und die sind trotzdem voll integriert in das Team. Es geht ja nicht darum, dass die Leute hierher gezwungen werden, sondern es geht ja darum, dass wir hier gemeinsam sauber zusammenarbeiten können. Und wenn das funktioniert, warum sollen wir dann entsprechend Vorgaben machen?
Absolut. Und ich glaube, ich kann das auch als Arbeitnehmer oder als Mitarbeiter auch so bestätigen, dass man das auch so erleben.
Wie stellt ihr denn sicher, dass so eine Person, die jetzt in Basel mit 100% Homeoffice tätig ist, zum Team gehört und genau diese Vollintegration eben trotzdem gewährleistet ist. Habt ihr da irgendwelche bestimmten Maßnahmen oder ist es zwischenmenschlich einfach so gut, dass man sich dazugehörig fühlt?
Sowohl als auch. Wir haben natürlich, wir gucken da immer so ein bisschen auch zur Gambit nach Deutschland, wir haben uns ja da entsprechend Rezepte auch kopiert, haben jetzt auch hier mit den Activities angefangen. Aber auch die Activities, die werden ja hier lokal organisiert, die, ich sag nicht, die zielen nicht nur auf die Leute, die hier sind, aber per Definition kommen natürlich dann primär die Leute, die sowieso hier in der Nähe sind und die auch sowieso ins Büro kommen. Mhm. Aber wir merken natürlich, dass wir öfters auch die Möglichkeit nutzen, uns außerhalb der Arbeit vielleicht auch noch zu treffen, eben noch was anzubieten. Sei es, dass man mal für ein Apéro entsprechend zusammenkommt oder
Das ist übrigens in der Schweiz der Pendant zum Bier in Deutschland. Das Saufen nach der Arbeit.
Ja.
Nur vornehmer.
Eigentlich kommt ja der Apéro vorm Essen, ne?
Ich komme aus Deutschland. Ich bin ein absoluter Kulturbanause.
Ja, ich merke das schon. Nein, natürlich ist es auch so, dass wir dann über die Zusammenarbeit versuchen, dann dort den Zusammenhalt auch zu erzeugen. Das ist natürlich auch einfacher für Kollegen, die bereits über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügen. Ja, also ein Principal Consultant, der wird natürlich automatisch aufgrund seiner Erfahrung gerne in die Projekte gestafft und wird auch als Anlaufstelle genutzt für jüngere Mitarbeiter. Dadurch integriert er natürlich sehr viel besser als jetzt ein Junior, der vielleicht bei uns neu anfängt. Das sagen wir auch den Junioren, dass die extrem davon profitieren, oft auch hier in der Schweiz ins Büro zu kommen und auch zumindest mal im ersten Jahr, mindestens einmal im Monat auch an den Hauptsitz nach Troisdorf zu gehen, damit sie sich besser vernetzen in der Firma.
Ja. Thema Activities nochmal kurz zurück. Das sind übrigens Veranstaltungen, die Gambit nach der Arbeit sponsort aus dem Bereich Soziales, Gesellschaft und Sport. Was ist denn eure Lieblingsactivity hier bisher in der Schweiz gewesen?
Oh, die Frage kann ich gerade dem Anil weitergeben, weil ich muss gestehen,
du hast nichts mitgemacht?
Dass ich mich, doch, ich habe schon
doch,
mal
doch.
Was, ich habe schon was mitgemacht, aber ich bin sehr selten bei den Activities dabei. Ja.
Was war dein Favorit bisher?
Ja, wir haben mal so ein wie nennt man das, Rätselraum?
Escape Room
gemacht, genau.
Der Rätselraum.
das hat Spaß gemacht, das war gut. Aber der Anil ist da eher auf der sportlichen Seite sehr stark engagiert. Ich glaube, da kann der Anil was dazu sagen.
Ja, ich meine, wir sind ja doch ein durchmischtes Team hier in der Schweiz. Also wir haben Leute, die sehr stark auch Ballsportarten machen und auch gerne machen. Zum Teil eben das Fußball, Basketball, aber auch eben Squash, Paddle-Tennis. Wir waren schon mal gemeinsam essen, auch einfach so nach der Arbeit. Trinken gehört, glaube ich, so oder so dazu, auch wenn man es nicht sagen darf. Aber einfach mal nach der Arbeit ein Bier nehmen, in der Stadt am Fluss sitzen, das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich muss auch sagen, durch die Activities habe ich auch meine Freunde hier in der Schweiz gefunden und auch verstärken kann.
Eben, ich habe den Eindruck, dass da sehr viel im Team auch außerhalb der Arbeit zusammen unternommen wird, was ich persönlich auch sehr schön finde.
Du musst unbedingt mal zum PowerPoint-Karaoke mitkommen. Also ja, das ist sehr, sehr lustig. Da kriegst du einfach irgendeine PowerPoint-Folien-Satz zugeschossen und dann darfst du mal 5 Minuten improvisieren.
Ja, mache ich gerne mal. beim Essen war ich im Sommer ja mal dabei.
Das stimmt.
Jetzt bist du nicht nur Geschäftsführer in der Schweiz, du bist bisher auch Führungskraft, hast Leute direkt unter dir. Ich würde gerne mal ein bisschen mit dir über Führung sprechen. Menschen, die dich kennen, die nehmen dich als introvertiert wahr. Ich glaube, da tritt man dir nicht zu nah. Wie passt für dich Introversion und Führung zusammen? Weil eigentlich, wenn man sich so den typischen Chef oder die typische Chefin vorstellt, dann ist es ja eigentlich erst irgendwie mal eine Person, die gerne im Mittelpunkt steht, die vielleicht eine gewisse Lautstärke mitbringt, was jetzt nicht bedeutet, dass sie rumschreien muss, aber die zumindest das Rampenlicht nicht scheut. Ich persönlich nehme dich etwas anders wahr. Wie siehst du die Themen? Ist es ein Widerspruch oder passt das gut zusammen?
Nein, es ist schon so, dass ich vielleicht gewisse introvertierte Züge tatsächlich habe,
aber auch die Extrovertiertheit in der Führungsrolle auch leben kann, wenn es die Situation erfordert. Nicht immer entspricht das meinem Wunsch. Das ist so.
Strengt dich das an dann?
Das strengt an, ja klar. Ja. Ja. Ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe auch die Führungsrolle eigentlich nicht als Karriereziel gesucht.
Warst du so die typische beste Fachkraft, die zur Führungskraft wurde?
Das ist so, ja. Und ich habe irgendwann verstanden, als das so war, dass ich, das war im ersten Job, wo ich da auch als Entwickler tätig war.
Ja.
Da habe ich irgendwann verstanden, dass man mir dann diese Führungsrolle, ich hatte die nicht offiziell, das war eine inoffizielle Führungsrolle.
Ja. Yeah.
Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich die durch die Kompetenz erlangt hatte. Und dass ich die deswegen auch gekriegt habe, weil die Firma davon profitiert hatte, dass dann die Expertise dupliziert wurde.
Also du hast dein Wissen nicht gehortet, sondern geteilt.
Genau. Okay. Und wir wurden dann als Team eben auch entsprechend leistungsfähiger. Es war auch so, ich habe das nicht verstanden, warum das so ist. Wenn man in jungen Jahren, denkt man ja, jeder ist gleich wie man selbst. Ja? Also zumindest ging es mir so.
Kann ich bestätigen.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay.
Du, dein Weltbild ist dein Maßstab und alles, du misst ja alles daran, wie du entsprechend vom Mindset her die Dinge siehst und denkst, jeder andere sieht die genauso.
Das weiß. Ja, klar.
Und
also man denkt immer, dass man selbst richtig liegt und die anderen müssten das doch genauso sehen.
Genau. Und,
ja, okay,
und dann war es so.
Bis heute übrigens.
Dann war es so, dass in dieser Entwicklungsabteilung dass mir Dinge schneller aufgefallen sind als anderen Kollegen und ich habe mich dann gefragt, warum sehen die das nicht so schnell?
Okay.
Und das ist natürlich auch meinem Chef aufgefallen und dann kam ich irgendwann dann in diese Rolle, ganz natürlich, dass ich dann entsprechend dort diese Führungsrolle eingenommen habe, ohne dass man mich jemals vom Titel her zu einem Teamlead oder was auch immer ernannt hat. Mhm. Das war dann später anders. Später habe ich dann tatsächlich diese Führungsrolle auch de jure erhalten. Aber ich habe die nie gesucht, um jetzt quasi, ich sage jetzt mal, als Machtmensch da diese Machtposition auszuüben, sondern ich habe das immer im Sinne der Erledigung von Aufgaben gesehen und dass man mir entsprechend Mitarbeiter beistellt, die ich eben entsprechend führen darf, damit man gemeinsam ein Ziel erreicht. Und nochmal auf die Introvertiertheit zurückzukommen, wo ich es heute ganz stark merke, diese Introvertiertheit ist, wenn ich in ein Umfeld komme, in der sehr viele Unbekannte für mich sind, dass ich dann mich erstmal zurückhalte und eine Zeit lang brauche, um dort entsprechend warm zu werden. Mhm. In der Schweiz ist es aber auch so, dass das eher, was ich vielleicht heute auch eher dem Deutschen zuschreiben würde, das Extrovertierte nach vorne gehen, auch kulturell in der Schweiz weniger gut ankommt. Also von daher passe ich vielleicht in der
Deswegen
Schweiz auch ganz gut.
Deswegen werde ich hier immer mit Steinen beworfen.
Deswegen passe ich vielleicht auch hier ganz gut rein, ja.
Ja, das definitiv. Hast du denn in deinen Anfängen dann in dir so ein Widerspruch oder so einen Kampf gehabt, dass du vielleicht eigentlich Fachexperte sein wolltest, aber dann dich vielleicht doch auch mit Kindergärtner-Themen rumschlagen musstest in der Position dann der Führung?
Ja, ich habe gerade in der Zeit bei Cardex, wo ich dann ganz stark in diese Führungsrolle reingewachsen bin und zu Beginn noch sehr hands-on auch mittätig war und das nach hinten raus dann immer weiter zurückging. Ich habe da lange damit, für mich persönlich damit gekämpft, ob ich nicht glücklicher wäre, wieder in dieser mehr technischen Rolle zu arbeiten, in der ich auch überragend war von der Kompetenz her. Mhm. Ja? Und das war durchaus eine Zeit, in der ich mir diese Frage gestellt habe, ob ich da wieder eine Korrektur durchführen sollte, ja.
Mhm. Ist die Selbstanschätzung, ist die damals schon so da gewesen hinsichtlich deiner Kompetenz oder kam die in der Reflexion?
Nee, die war mir durchaus bewusst.
Also dein Selbstbewusstsein, okay. Ja. Mhm. Jetzt bringt Introversion ja so ein paar Herausforderungen erstmal mit sich, ne? Hast du da Methoden irgendwie für dich, wie du damit umgehst?
Methoden? Ich habe ja nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich stelle mich dem Thema
Oder du verlässt den Call.
Oder ich weiche aus, ja. Und ich finde, diese Themen werden heute teilweise auch ein bisschen zu hoch gekocht. Da wird jedem Thema wird ein Label verpasst, ja. Und dann wird ganz viel Fläche, Projektionsfläche geboten, damit jeder sich damit identifizieren kann. Ja? Ich meine, schlussendlich auch meine Generation, Generationen davor haben mit diesen Themen gekämpft, ohne dass man da jetzt jedem, den man trifft, da erzählt, ja, ich bin eher der introvertierte Typ oder ich habe Münchhausen-Syndrom oder was auch immer, also das oder Imposter-Syndrom oder whatever. Nein, also das schlussendlich muss ich mir die Frage stellen, kann ich das managen? Und wenn ich sage, ich kann es nicht managen, dann muss ich einen anderen Job machen. Und wenn ich sage, ich krieg's irgendwie hin, dann mache ich das. Aber das Rezept, wie man das hinkriegt, wird ja für jeden irgendwo individuell sein.
Okay. Wenn du jetzt so über dich als Führungskraft nachdenkst, wo siehst du deine Stärken und wo siehst du vielleicht auch Schwächen? Hast du Schwächen?
Wollen wir hier über Schwächen reden?
Wir sind ein sehr nahbarer Podcast mit Herz.
Ach so.
Hören es auch, aber Herz so.
Ah, okay.
Und der Anil ist hier für die herzlichen Themen zuständig.
Das ist immer schwierig, sich selbst so zu beurteilen. Ich glaube, das überlässt man doch besser anderen, oder?
Ja, aber das wird es ja in einem Podcast relativ einfach machen. Außer wäre das dann irgendwie ein Monolog hier von uns.
Wäre doch auch gut.
Ja, machen wir beim nächsten Mal so eine richtige Lästerrunde. Wir reden über Schwächen der Kollegen.
Vor allem über die Geschäftsführer. Das kommt sehr gut an.
Ausschließlich.
Alles gut, ich muss ja da nicht zuhören.
Ich meine, vielleicht kann ich das ja auch als Arbeitnehmerperspektive ein bisschen beurteilen, da ich ja auch schon andere Arbeitgeber hatte und auch, ich sage jetzt mal, meine bisherigen Arbeitgeber eher extrovertiert waren als introvertiert. Ich glaube, du machst es ziemlich gut, Andreas. Also ich glaube, da muss man auch gar kein Label oder so drauf klatschen. Ich finde halt einfach, es gibt unterschiedliche Arten von Führungskräften und das war's. Und ich weiß nicht, ob man jedes Mal über diese Introvertiertheit auch reden muss oder nicht. Ich persönlich hätte ich jetzt als Geschäftsführer, wenn ich es jetzt mit anderen Firmen vergleiche, überhaupt nicht als introvertiert abgestempelt. Mhm. Ich hätte gesagt, der Andreas gibt sich Mühe und versucht, so gut es geht, auch zu kommunizieren und auch zu zeigen, was er macht und was er auch machen will.
Das war jetzt gerade keine gute Benotung, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Nein, wenn man jetzt ein Label draufklatschen müsste, oder?
Ja.
Aber ich habe ja auch als Arbeitnehmer gewisse Werte oder als Mitarbeiter oder als Teamkollege und ich muss sagen, da habe ich jetzt irgendwie nichts, wo ich als Schwäche oder so bei dir unterzeichnen müsste.
Für mich ist immer so ein Grundsatz, dass ich mich persönlich nicht so wichtig nehme. Weil schlussendlich, das, was wir hier als Gambit Schweiz erreichen, das erreiche nicht ich als Geschäftsführer. Das erreichen wir als Team hier zusammen. Weil wenn ich hier alleine tätig wäre, dann wäre es hier ziemlich mau. Irgendeiner muss natürlich entsprechend da die Führung innehaben und muss die Richtung vorgeben. Das braucht es nun mal, aber das heißt ja nicht, dass derjenige irgendwie besser ist als die anderen,
ja.
Sondern das ist einfach eine Rolle, die man einnimmt und die man auch auf Zeit einnimmt. Ja, also das hat ja nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meinem Charakter, sondern das ist ein Job, den man macht und den man eben so gut es geht macht und hoffentlich ausreichend gut, dass das entsprechend für die Firma funktioniert.
Ich glaube schon. Also ich kann mich auch sehr gut an unser Bewerbungsgespräch erinnern. Da meintest du zu mir, ja, meine Arbeit ist es eigentlich, deine Arbeit geil zu machen und mehr nicht. Und ich glaube, das kriegst du auch ziemlich gut hin.
Dankeschön.
Wie machst du Arbeit bei Gambit ein bisschen geiler?
Das habe ich mir auch schon gefragt. Nein, ich meine, das Framework, was wir hier geschaffen haben, macht natürlich diese Aufgabe auch einfach.
Okay.
Weil die Kultur, die sich bei der Gambit etabliert hat und jetzt nicht nur Gambit Schweiz, sondern Gambit insgesamt. Diese offene, wertschätzende Kultur, die auch im Übrigen ein sehr, sehr großer Kontrast für mich war, als ich hier eingestiegen bin, zu der Firma, von der ich vorher kam. Die bietet so viel Freiraum und Möglichkeiten, dass man hier als Mitarbeiter auf jeder Stufe sich tatsächlich auch entfalten und entwickeln kann und einbringen kann. Und das ist auch die Stärke der Gambit, dass wir diesen Freiraum geben und der eine Mitarbeiter nutzt es und startet wirklich durch. Und dann gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die von so viel Möglichkeit vielleicht auch ein Stück weit überfordert sind und die brauchen dann noch etwas mehr Guidance. Und das sind auch unsere Aufgaben, dass wir das auch erkennen und dann auch diese Mitarbeiter eben entsprechend individuell fördern und damit eben den Mitarbeitern die Möglichkeiten geben, die sie brauchen.
Hast du als Führungskraft irgendwie ein Leitbild oder einen Leitsatz, dem du folgst?
Ich habe jetzt keinen Leitsatz, wo ich sage, den habe ich jetzt über dem Bett hängen und den habe ich mir eingerahmt. man geht ja, wenn man durch solche Schulungen geht, man hat ja immer alle paar Jahre mal, auch in größeren Firmen, immer mal solche Konstellationen, wo man dann vielleicht durch ein Coaching geht oder so etwas. Aber so, dass man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, ich bin okay, du bist okay. Das ist so einer so dieser Leitsätze, und dass man erstmal mit Vertrauensvorschuss dem Mitarbeiter begegnet und natürlich auch zu jeder Zeit den oder die Mitarbeiterin respektiert. Das sind für mich natürlich schon Grundsätze. Da gibt es auch keine Diskussion. Also da auch in einer Umgebung, wo ich vorher tätig war, wo ein sehr, sehr starker Druck auf Resultate bestand, hatte ich den immer entsprechend angewandt, dass ich gesagt habe, es gibt irgendwo Grenzen, die ich nicht mehr mitgehe. Ja, wenn es darum oder wenn es dann nur noch um Zahlen geht und das menschenverachtend wird, dann ist bei mir das Ende erreicht. Ja.
Okay. Vielleicht zu dem Thema noch eine letzte Frage. Ich habe mich natürlich ultimativ auf diesen Podcast vorbereitet und habe all deine LinkedIn-Beiträge nochmal gelesen. Unter einem schreibst du, dass du zu Beginn eine schlechte Führungskraft warst. Vielleicht nicht eine schlechte, aber nicht so eine gute, also eine beschissene.
Ja, ich würde schon sagen, eine schlechte, ja.
Wenn du in den Anfängen deiner Führungskräftekarriere einen Tipp geben würdest, was würdest du sagen?
Hab mehr Empathie, nicht jeder denkt so wie du.
Kann man Empathie lernen?
Ich glaube ja.
Okay.
Ja, absolut.
Musstest du das lernen?
Ja. Okay. Ganz eindeutig.
Gab es da einen Weg oder hat es die Erfahrung gemacht?
Es war die Erfahrung, ja. Also es war die Erfahrung, aber auch das Bewusstmachen von Leuten, die mich zu dem Zeitpunkt geführt haben.
Also sie haben dir sichtbar gemacht, woran es hapert.
Wo genau jetzt dort die Empathie gemangelt hat, ja.
Okay. War der schmerzhaft, der Weg, sich da Fehler eingestehen zu müssen?
Nicht schmerzhaft, nein. Aber das ist jetzt wiederum, wenn man selbst bereit ist, diese Lernwege zu gehen, dann ist das nichts Schmerzhaftes, wenn man vom Mindset her so von sich überzeugt ist, dass man das als Angriff versteht, dann wird das schmerzhaft, ja klar.
Ich glaube, für einen jungen Menschen, der, wie du ja eben gesagt hast, irgendwie so ein Selbstverständnis hat, Dinge sehr gut zu können, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, sowas offenbar zu kriegen. Für mich ist zum Beispiel Empathie mit die wichtigste Fähigkeit in der Führungskraft. Mhm. Und dann so einen elementaren Punkt quasi sichtbar gemacht zu bekommen, hätte ich glaube, für mich als schmerzhaft empfunden, das anzunehmen.
Ja klar, aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt nicht das Ziel, Führungskraft zu werden.
Ja, stimmt. Okay.
Und von daher hätte ich genauso gut sagen können, ja okay, mir fehlt das, also werde ich keine Führungskraft, dann werde ich einfach Fachexperte. Mhm. Das hätte ich, die Option hätte ich ja gehabt, von daher war dann der Schmerz begrenzt.
Gibt es aus deiner Sicht die perfekte Führungskraft? Außer Nils?
Was heißt perfekt? Weil wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von einer perfekten Führungskraft. Damit kann per Definition es keine generisch perfekte Führungskraft geben.
Ja. Und ich glaube, das vergessen auch Mitarbeitende auch zum Teil, dass sie eben mit dieser Vorstellung reingehen, das sagen, mein Chef muss perfekt sein. Der muss alles können. Alles, was ich mir vorstelle, alles, was ich haben will und alles, was ich mir vorstelle, dass er auch machen sollte, das muss er können.
Kann sein, dass es das gibt. Vielleicht in der heutigen Generation auch etwas stärker als in der früheren Generation. Das kann durchaus sein. Man muss vielleicht dabei immer wieder bedenken, dass das ja immer ein Thema auf Zeit ist. Ja, ich bin ja nicht die nächsten 50 Jahre mit der gleichen Führungskraft am Arbeiten. Jetzt, wir sind hier natürlich sehr beständig bei einer Gambit, aber wenn ich mir da bei meiner Frau in der Firma anschaue, die hatte innerhalb von 10 Jahren irgendwie 8 Chefs. Ja, also da ist das Thema durchaus sehr viel dynamischer ausgestaltet.
Du hast ja so eine Eigenheit bei der Gambit Schweiz, dass du die 28 Kolleginnen und Kollegen eigentlich direkt überstellt, unterstellt, nebenstellt bist. Wie kriegst du das trotz dieser Anzahl hin immer noch einen Überblick zu haben?
Die Frage ist ja, also erstmal habe ich die disziplinarische Führung für die Kollegen, aber wir haben natürlich immer dann auch noch eine fachliche Heimat für die Kollegen, wo dann die fachliche Betreuung auch stattfindet. Das könnte ich ja gar nicht leisten, weil auch die Bandbreite ja so groß ist. Da geht es ja um die Beratungsleistung vom Finanz über Controlling, über Logistik. Das kann ich ja als Einzelmensch gar nicht arbeiten, zumal mir ja auch, ich war ja nie SAP-Berater, mir fehlt ja auch der Background dazu. Diese disziplinarische Führungskomponente, die erledige ich aktuell, die mache ich. Mache ich die so gut, wie ich sie machen könnte, wenn ich nur 7 Leute führen müsste? Wahrscheinlich nicht. Da fällt natürlich dann vielleicht auch das hinten runter, dass man sagt, derjenige, der vielleicht jetzt auch weniger stark nach Guidance sucht, der fällt dann vielleicht auch ein bisschen hinten runter, weil man sich eben verstärkt um andere Leute kümmern muss, die mehr Betreuung brauchen. Ich denke, mit dem weiteren Wachstum werden wir da natürlich auch entsprechend weitere Strukturen einführen, so wie wir das in Deutschland ja auch bereits getan haben, was dann meine Führungsspanne entsprechend verkleinern wird. Mhm. Weil eigentlich nach Lehrbuch ist das viel zu viel. Das geht gar nicht.
Ja.
Ja. Was würdest du empfehlen? Wie viel darfst du maximal betreuen?
Ja gut, es gibt ja so diese magische 7. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist kein schlechter Wert.
Ja, sehe ich auch so. Ich könnte die Anil abnehmen. Ich könnte den in Zukunft führen, wenn du willst.
Bitte nicht. Bitte nicht.
Du suchst ja nur nach Gründen, um öfter in die Schweiz zu kommen.
Ja.
Um das Apéro zu genießen.
Und das Büro. Ihr wisst gar nicht, wie viele Kollegen es und Kolleginnen es in Deutschland gibt, die wirklich heiß darauf sind, hier ins Büro zu kommen, die das nur von Videos und Fotos kennen und eben von dem, was erzählt wird. Also ihr habt ihr euch auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Ruf bei Gambit in Deutschland erarbeitet.
Ja, es ist schon ein Stück weit ungerecht, weil natürlich dadurch, dass am Hauptstandort so viel stattfindet, jeder Schweizer Kollege hat jederzeit die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen.
Genau.
Aber die deutschen Kollegen brauchen immer einen guten Grund, nämlich ein Projekt in der Schweiz, um in die Schweiz zu kommen.
Ja, das ist so. Ja.
Es ist ungerecht,
aber... Oder die müssen ins Marketing kommen.
Ne? Es ist ungerecht, aber es ist leider so, ja.
Jetzt versuche ich, die perfekte Überleitung zu finden zu dem Ganzen. Andreas, du bist ja jetzt nicht mehr 25 Jahre alt, so wie ich, wenn man das behaupten darf.
Leicht drüber, ja.
Und wir sind ja doch...
Wir könnten gerade zwei Zahlen kehren, dann sind wir eigentlich richtig.
Stimmt, ja. Dann wird es passen. Wir sind ja auch ein recht junges, oder in Medien glaube ich schon recht junges Team. Wie wirkt sich das für dich aus, dass wenn jüngere Berater bei einem Kunden zum Beispiel jetzt einfach mal alleine stehen, ist das für dich ein Problem oder sagst du, nee, wir sind von unseren Beratern überzeugt und wir können das?
Ich finde die Frage jetzt gerade ein bisschen verwirrend, weil ob der Berater jung oder alt ist, ist ja gar kein Kriterium. Die Frage ist ja, kann der Berater das, was der Kunde benötigt? Und wenn es vielleicht nicht 100% kann, was müssen wir beistellen, damit es dann kann? Also zum Beispiel Unterstützung durch einen Seniorenberater. Wir hatten, es war jetzt ganz lustig, kürzlich hatte ich bei einem Kunden eine Lenkungsausschusssitzung und dort hatten wir einen jüngeren Berater beigestellt. Zunächst mal als zum Lernen als Gratisbeigabe, dann relativ schnell hat der Berater dann auch verrechenbare Leistungen erbracht. Und dann kommt der Kunde auf mich zu und sagt, er macht so einen guten Job, habt ihr noch mehr von denen? Könnt ihr gerne noch mehr Berater in der Form bringen? Mhm. Und da muss ich dann sagen, ja, der Kunde misst doch nur den Nutzen, den er entsprechend hat durch unsere Leistung. Und das Alter spielt an der Stelle keine Rolle.
Sehr schön gesagt.
Genauso wie wir auch, ich meine, wir haben auch letztes Jahr in dem Fall Seniore-Berater eingestellt, die jetzt ein Kollege, der irgendwie 2 Jahre vor der Pensionierung stand, zu dem Zeitpunkt, als wir ihn eingestellt haben. Auch da gibt es für uns keine Diskriminierung aufgrund von Alter. Mhm. Ja. Und der Kollege sagt ja jetzt auch, er möchte sogar über das Pensionierungsalter hinaus noch bei uns bleiben.
Hat man auch nicht oft.
Nee, das stimmt. Wir stellen aber keine Frauen ein dafür, ne?
Irgendwo müssen wir diskriminieren. Muss.
Also dazu kann ich ja sagen, wir haben eine 100%ige Frauenquote im Projektmanagement.
Ja, stimmt, das stimmt.
Ganz
das
genau.
Habt ihr wirklich.
Ja, eben. Also nein, also bei uns gibt es weder Religion noch Hautfarbe noch Geschlecht. Es gibt keine Diskriminierung bei uns.
Außer du bist im Marketing.
Ja, ich weiß nicht, was der Nils in seinem Team macht.
Nur diskriminieren. Durchdiskriminieren.
Du hast jetzt gesagt, du achtest so eher auf die Fähigkeiten eines Beraters oder einer Beraterin. Worauf achtest du bei diesen Personen in einem Bewerbungsgespräch?
Wir haben ja sehr oft auch Quereinsteiger, weil wir die Leute auch ansprechen im Rekrutierungsprozess. Wir haben da ein bisschen auch die Meinung, dass wir sagen, das Doing im Bereich SAP, das kann man erlernen. Mhm. Das kann man auch relativ schnell erlernen, aber die Erfahrung, wenn man die Dinge in der Realität, in der Praxis einmal wirklich erfahren hat, im wörtlichen Sinne, das ist eigentlich kaum zu toppen. Und dementsprechend schauen wir bei den Beratern zunächst mal, was bringen sie sonst noch an Praxiserfahrung mit? Und dann ist für uns der kulturelle Fit immer sehr, sehr wichtig. Das fängt an, dass wir versuchen, so gut das in einem Bewerbungsgespräch geht, das Mindset zu ergründen.
Ja.
Ja, also wir sagen dem Intern immer, das Beratergehen. Ja. Hat jemand das Mindset, dass er versteht, dass wir eine Dienstleistung im Sinne des Kunden erbringen, ja, dass wir den Kunden nutzen, das Wohl des Kunden eigentlich vor unsere eigenen Bedürfnisse stellen, dass wir auch bereit sind, eine Extrameile zu gehen, dass wir auch mal langweilige Tätigkeiten erledigen müssen, weil sie wichtig sind für den endgültigen Erfolg beim Kunden. Ja, das sind so die Themen, die wichtig sind und die wir auch versuchen, in einem Gespräch zu eruieren. Und wenn diese zwei Punkte, also jemand bringt entweder natürlich im optimalen Fall bereits SAP-Erfahrung mit oder eben adäquate Praxiserfahrung und hat das richtige Mindset, dann ist das ein geeigneter Kandidat oder eine eigene Kandidatin für uns.
Das kann ich auch so bestätigen. Also ich hatte ja auch schon mehrere Bewerbungen vor der Gambit und auch Gespräche vor der Gambit, aber...
Hoffentlich keine mehr nach der Gambit.
Bisher. Aktuell nicht.
Nein. Termin für morgen absagen.
Ich glaube, aber bei der Gambit war es tatsächlich echt sehr, ich sage jetzt mal selektiv, oder nicht selektiv, sondern die Gambit hat gewusst, was sie sucht und auch wen sie sucht. Und ich sage jetzt mal, nimmt auch nicht wirklich Personen dazu, wo wir merken, die würde jetzt nicht zu uns passen. Mhm. Weil wir sind halt auch in der Schweiz ein kleines Team. Und ich glaube, so eine Person, die dazukommen würde, die jetzt nicht reinpassen würde, die würde ja auch einen großen, in Klammern, Schaden anrichten.
Es gibt da so ein bisschen das geflügelte Wort, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, dass man sagt, ein verfaulter Apfel im Korb macht den ganzen Korb ungenießbar, oder? Man möchte den ganzen Korb gar nicht mehr haben. Und das versuchen wir eben auszuschließen, indem wir sagen, wir suchen tatsächlich nach passenden Kolleginnen und Kollegen.
Wenn wir jetzt bei der Gambit eher auf das Beratergehen und auch das Mindset von der Person achten, wie sehr achten wir auf das Wissen oder auf die Fähigkeiten der Person? Was denkst du, worauf kommt es eher an?
Ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Das, was wir so landläufig als Mindset bezeichnen, ist ja eine Persönlichkeit, die geformt wurde und die zu einem großen Teil, wo die Anlagen in der Kindheit gelegt werden. Mhm. Und diese Anlagen verändern wir nicht mehr. Egal, ob jemand 25 ist oder 50 Jahre alt ist, die veränderst du nicht mehr. Und dementsprechend das Wissen, was gegebenenfalls fehlt, das kann man sich immer aneignen. Das kann man lernen. Aber wenn das Mindset nicht stimmt, dann und daraus ergibt sich eigentlich ganz klar die Reihenfolge. Ja? Fehlendes Wissen können wir beheben. Ein problematisches Mindset ändern wir nicht mehr.
Sehr schön.
Okay. Also mal einen Haken hinter die beruflichen Themen. Wir haben gehört und du hast uns erzählt, du warst mal ein schlechter Chef, jetzt bist du ein guter Chef.
Ja, aber das habe nicht ich gesagt, dass ich ein guter Chef bin. Das hat der Anil gesagt.
Das stimmt, das mit dem schlechten Chef hatte ich gesagt und das mit dem guten Chef hat der Anil gesagt, aber der hat auch morgen sein Gehaltsgespräch, kein Wunder. Aber mal eine Rolle rückwärts, eigentlich zurück zu Anfang des Gesprächs. Kurz bevor du bei Gambit eingestiegen bist, bist du den Jakobsweg gegangen.
Korrekt, ja.
Was hat dazu inspiriert? Warum hast du das gemacht?
Ja, als ich meinen Job bei Kardex gekündigt habe, da war auch mit ein Auslöser, dass ich sehr, sehr stark ausgebrannt war durch den Job, 15,5 Jahre lang diesen Job gemacht. Und ja, dass ich mir schon die Frage gestellt habe, wie geht's weiter? Ich habe den Job ja auch gekündigt, ohne dass ich einen neuen Job hatte.
Okay.
Und dementsprechend war das für mich so mal ja, alles loswerden, mal wirklich rausgehen und mal sich neu sortieren.
Okay. Wie lange bist du gelaufen?
Ich habe, das war noch ganz lustig, ich habe bis, ich glaube, 26. Mai habe ich gearbeitet. Das war der letzte Arbeitstag. Zwei Tage später habe ich mich ins Flugzeug gesetzt.
Du bist die Strecke geflogen.
bin erstmal hingeflogen nach Spanien und bin dann am 31. Mai losgelaufen und am 1. Juli bin ich in Santiago angekommen.
Schön. Gibt's Erlebnisse oder Erkenntnisse, die du auf dem Weg hattest oder dich gewonnen hast, die dich vielleicht bis heute beeinflussen oder gar deine Arbeit bei Gamut beeinflussen?
Also definitiv in 4,5 Wochen jeden Tag irgendwie 20 Kilometer oder mehr als 20 Kilometer zu Fuß unterwegs sein. Da gibt es natürlich jede Menge Erlebnisse. Wie stark die jetzt die Arbeit bei Gambit beeinflussen, sei mal dahingestellt. Aber es war eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung fürs Leben.
Okay.
Ist auch etwas, was ich jedem empfehlen würde. Also das, ja. Ich würde es auch sofort wieder machen. Das war lustig. Ich bin auf dem Weg von Leuten gefragt worden, ob ich denn das danach nochmal machen möchte. Habe ich immer gesagt, nein, einmal reicht. Und 2 Wochen, nachdem ich wieder daheim war, habe ich überlegt, wie könnte ich das denn nochmal organisieren.
Krass. Ja. Bist du alleine gelaufen?
Ja. Ja,
okay.
Alleine. Das habe ich auch mit meiner Frau besprochen. Das ist ein Weg, den muss man tatsächlich alleine gehen. Das Konfliktpotenzial ist sehr, sehr groß.
Der Frustration?
Nein, wenn man zu zweit unterwegs ist und in unterschiedlichem Tempo unterwegs ist.
Ah, okay.
Oder der Weg ist gerade zu Beginn körperlich sehr anstrengend. Und wenn dann einer sagt, ich habe keine Lust mehr und der andere sagt, ich will aber unbedingt, was machst du dann?
Mhm. Was war das wichtigste Werkzeug, was du auf dem Weg dabei hattest? Sind es die Schuhe gewesen oder irgendein anderes Tool?
Die Schuhe sind tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich hatte dann unterwegs mal auch ein weiteres Paar Schuhe gekauft und habe die dann mal nur am Ende von einem Tag für 2 Kilometer getragen und dann hast du plötzlich gemerkt, dass dir ganz andere Muskeln wehgetan haben. Also,
okay.
Aber
Bauchbeine Po,
ganz genau.
Gab es dann auf dem Jakobsweg oder vielleicht in den Überlegungen danach auch mal den Gedanken, was ganz anderes zu machen? Also vielleicht nicht wieder quasi in eine Führungsposition, in die IT? Hast du dir vielleicht, keine Ahnung, mal überlegt, ein Restaurant aufzumachen oder sowas?
Nee, da bin ich nicht der Typ für.
Coolboy?
Auch nicht. Nein, ich habe dort Leute kennengelernt, die waren von dem Weg so angetan. Der eine hat davon gesprochen, er möchte hier eine Herberge aufmachen auf dem Weg. Das ist sowas, das bin ich nicht vom Typ her. Das ist bei mir so weit weg, das wäre nie in Frage gekommen. Auch ich habe persönlich auch noch entsprechende Ziele, die damit komplett, also auch Ziele, wie ich mein Leben gestalten möchte, die damit komplett torpediert würden. Und ich lebe ja auch in einer Partnerschaft, wo man auch gemeinsame Ziele verfolgt. Aber der Weg hat mir wirklich geholfen, den Kopf frei zu kriegen. In den 4,5 Wochen gibt es tatsächlich nur ein Ziel, den Ort der nächsten Etappe zu erreichen, der eben 20, 24, 26 Kilometer weg ist und du ziehst dich morgens an und ziehst deinen Rucksack an und läufst los und es gibt sonst nichts im Leben. Es gibt keine Rechnungen, es gibt keinen Projektdruck, ein irgendwie in 2 Monate zu erreichendes Projektziel. Es gibt nichts. Es gibt nur dich, den Weg und das Etappenziel am Ende, am Abend, wo du gern sein möchtest am Abend. Und das ist sehr, sehr entspannend und befreiend, weil es einfach den Kopf leer macht.
Andreas, unsere Branche ist sehr, also das Produkt in unserer Branche ist sehr abstrakt und auch die Tätigkeit. Also am Ende vom Tag kommt jetzt nicht irgendwie ein Tisch oder ein Stuhl raus oder so, vielleicht über Umwege, über das System schon. Aber wäre es vielleicht irgendwas in einem zweiten Leben gewesen, dass du irgendwas Handwerkliches gemacht hättest?
Ja, ja. Das ist auch etwas, was ich meinem 18-Jährigen selbst vielleicht an die Hand geben würde, wenn ich sagen würde, überleg dir gut, ob du nicht wirklich dir einen Job suchst, wo du am Abend siehst, was du gemacht hast. Mhm. Und ich bin da auch so ein bisschen der Meinung, dass man in jedem Job eigentlich auch erfolgreich sein kann, wenn man sich dazu berufen fühlt und den Job richtig macht. Es gibt
ich sag mal, nehm jetzt mal einen Friseur als Job. Ja? Auch da gibt es Leute, die das mit so viel Berufung tun, dass sie auch dieses Handwerk ein Stück weit auch weiterbringen und sich immer wieder darüber Gedanken machen, wie kann man da noch neue Aspekte reinbringen. Mhm. Und das kannst du in jedem Beruf, kannst du das tun. Und gerade die handwerklichen Berufe, die heute vielleicht bei den Jugendlichen eher weniger angesehen sind, bieten dort, glaube ich, extrem viel Möglichkeiten, auch dort Dinge zu entwickeln, das Handwerk weiterzubringen und auf der anderen Seite aber dann vielleicht auch ein erfüllteres Leben zu führen, weil man eben nicht nur abstrakt in einem Excel irgendwo Daten hin und her kopiert und man am Ende vom Tag eigentlich das Gefühl hat, ich habe heute eigentlich gar nichts gemacht, ne? Und das hat eigentlich gar keinen Impact, was ich hier mache.
Ja.
Also auf jeden Fall, ja.
Nimmst du viel Arbeit mit nach Hause?
Machen wir das nicht alle? Nein, das ist ja wirklich eine Krux in unserem Beruf. Diese, wo wir am Anfang davon gesprochen haben, diese absolute Flexibilität und Möglichkeiten. Die Kehrseite davon ist natürlich auch, ja, ich kann von überall aus arbeiten. Ja, ich kann von überall aus arbeiten. Also ich kann überall arbeiten und zu jeder Zeit. Und wenn ich das nicht lerne abzugrenzen, dann arbeite ich auch überall und zu jeder Zeit. Mhm. Und nach 20 Jahren geht mir die Luft aus, weil ich mich eigentlich mental kaputt gemacht habe.
Wie schaltest du heute ab von der Arbeit?
Ich habe Mechanismen. Sport ist natürlich immer ein guter Mechanismus.
Was hast du für Sport?
Ich gehe öfters Fahrrad fahren. Joggen kann ich leider nicht mehr so gut wegen meinen Knien. Dann gibt es im privaten Umfeld halt Tätigkeiten, die ich entsprechend mache als Ausgleich. Ich habe auch gewisse Hobbys, die ich entsprechend pflege.
Wo wir beim Thema sind, es gibt einen riesen Unterschied zwischen privat und persönlich. Und du hast dich, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder einem Jahr dazu entschieden, Persönliches auch auf LinkedIn zu teilen. Wie kam es zu der Entscheidung als Antwort, ihr aus Marketing habt mich gezwungen?
Ich wollte jetzt gerade sagen, zählt nicht. Du hast mich gezwungen.
Ja, ja, das sagen sie alle.
Ja, aber es ist tatsächlich wahr, ja.
Aber jetzt bist du ja sehr willensstark. Und ich habe dich so kennengelernt, du machst, wenn du Dinge für richtig hältst, dann ziehst du die auch durch. Aber den umgekehrten Weg auch genauso. Man kann dich für nichts gewinnen, was du nicht als sinnvoll verstehst.
Korrekt. Also wenn ich nicht hätte machen wollen, hätte ich es nicht
gemacht. Genau.
Absolut.
Was ist deine Motivation da?
Ja, ich hab natürlich aus den Gesprächen mit dir erkannt, dass das für uns hier als Team wichtig ist, dass wir uns dort engagieren auf diesem Kanal. Und dann kommt dann wieder so rein, dass ich mich persönlich eben nicht so wichtig nehme, aber du hast mich davon überzeugt, dass
du wichtig bist.
Nein, nicht, dass ich wichtig bin, aber dass ich vielleicht doch Perspektiven habe, die ich teilen kann, die von Interesse sind. Ich habe halt persönlich nicht so ein Sendungsbewusstsein, dass ich jetzt denke, ich verbessere jetzt hier die Welt, indem ich meine Gedankenergüsse da auf LinkedIn poste.
Ja.
Aber ich versuche mal das Beste draus zu machen. Ich müsste noch etwas regelmäßiger werden, ich weiß, Nils. Aber
das habe ich in die Zielvereinbarung für dich geschrieben.
Ja, das ist tipptopp.
Für das Jahresgespräch.
Ja, für das Jahresgespräch.
Ja, ich muss ja mein Gespräch mit dem Nils führen, das weißt du vielleicht noch nicht.
Ja. Wir machen beim Andreas eine Gehaltsrückentwicklung.
Ja, du Nils, wenn man so viel verdient, weißt du.
Du, ich fand eine Sache sehr bemerkenswert. Ich habe vor 2 Jahren mit einem Post den SAP-CEO Christian Klein angeschrieben. Du hast mir eigentlich mal nicht nur durch die Blume, sondern ziemlich direkt gesagt, du fandst die Art und Weise scheiße. Und das fand ich cool, das fand ich stark, weil es hat mir danach, also es gab eigentlich immer nur Lob, tolle Aktion, bla bla bla. Aber du hast mich zum Nachdenken gebracht. Wenn du jetzt anderen Führungskräften, die vielleicht mit LinkedIn anfangen wollen, einen Tipp geben würdest, wie man sich da positioniert, was so ein Go und was No-Go ist. Hast du da irgendwie was du vielleicht für dich so ein bisschen als Leitgedanken hast, wie du da kommunizierst?
Ich denke mal, primär muss es für dich persönlich authentisch sein. Und ich bin jemand, ich bin ein starker Kopfmensch. Ich versuche Dinge auch immer zu durchdenken. Und das war ja auch meine Kritik damals. Ich habe nicht den Begriff Scheiße genannt, aber ich habe halt immer wieder versucht, da sind wir beim Thema Empathie, ich habe versucht, mich in die Lage des anderen zu versetzen, der sich vielleicht hier entsprechend genötigt sieht, ja, zu einer Reaktion.
War auch der Plan.
Dass das gegebenenfalls auch negativ ausgehen könnte. Und ich denke, ich hatte gerade kürzlich einen Post, da habe ich nur einen Kommentar drunter geschrieben, was für ein Blödsinn.
Habe ich gesehen.
Ja, und da, in dem Post merkst du, da ist einer mit einem Weltbild am Werk, der jetzt hier versucht, irgendwie eine Rolle zu spielen.
Ja, ja.
Und das ist nicht authentisch.
Da war auch, glaube ich, Provokation, das Hauptwerkzeug, um den Post Reichweite zu verschaffen.
Kann gut sein.
Ja. Das kennt der Nils.
Ja, ja.
Und
er war auch da so.
Das muss man für sich selber abwägen. Wenn man sagt, das ist mein Stil, kann man das tun? Ich komme aus einer alten Generation. Ja, wir sind ja nach dem Motto, das Internet vergisst nichts. Ja, wir überlegen dreimal, bevor wir was posten. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass man da jetzt eine allgemeingültige Empfehlung geben kann. Ich würde immer appellieren, es muss für dich persönlich stimmen und es muss für dich authentisch sein. Und dann, wenn es authentisch ist, kommt es wahrscheinlich auch gut an.
Und du musst in 2 Jahren auch noch dazu stehen können.
Korrekt.
Ja. Okay. Schön. So, Anil, dein erster Auftritt als Host hier, ab jetzt natürlich auch regelmäßig aus der Schweiz.
Genauso regelmäßig wie meine LinkedIn-Posts.
Hoffentlich regelmäßiger. aber es liegt jetzt an dir, hier abzumoderieren.
Vielen Dank, Nils. Andreas, wo kann man dich denn kontaktieren, wenn man mit dir sprechen möchte?
Ja, also ich bin jederzeit gerne auf LinkedIn erreichbar. Wir freuen uns auch jederzeit natürlich über Initiativbewerbungen. Wir haben noch Wachstum vor uns, wir haben noch entsprechende Pläne in der Schweiz und suchen eben immer entsprechend Leute mit gutem Mindset, denen wir dann entsprechend das notwendige Wissen noch entsprechend beibringen.
Das Beratergehen eininitieren.
Nein, das Beratergehen sollten Sie wieder mitbringen. Ja, nein, aber das, wir freuen uns immer über Kontaktaufnahmen. Man weiß nie, was draus wird. Das kann auch mal eine Kontaktaufnahme sein, aus der vielleicht eine Partnerschaft entsteht zwischen 2 Firmen. Also wir sind da immer offen auf allen Kanälen, um da entsprechend in Diskussion zu kommen.
Vielen, vielen Dank, Andreas.
Yes, auch von mir. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier Gast warst. Hat Spaß gemacht, also mir hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch Spaß gemacht hat, aber ich fand es ganz cool.
Danke euch beiden. Ja, es war weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ja,
ist so, ne? Wir haben vorher diskutiert, aber es war echt cool.
Vielen, vielen Dank, Andreas, für das tolle Gespräch.
Ja, auch von mir. Danke für deine Zeit.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.